Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten Podcast. Heute mal wieder mit unserem allzeit berühmten, berüchtigten Entenanruf. Ja, Berichtssaison fürs zweite Quartal geht los. Wir legen vor, heute zu Gast Zonk, Mo und Moncella. Moin Jungs, wie geht's euch?
Quark. Servus.
Moin alles zusammen.
Alles frisch? Alles frisch bei mir. Und bei dir?
Nein.
Ja, du warst gestern zechen, ne? Du warst richtig saufen, Alter.
Ich habe auch gehofft, ich hatte mir keinen Timer gestellt. Also wir nehmen hier für die anderen das wird gerade um 13 Uhr an einem Sonntag aufgenommen. Ich habe mir keinen Wecker gestellt, weil ich natürlich gehofft habe, ich verpenne das einfach und kann sagen, oh, sorry, ich bin jetzt erst aufgewacht. Aber ich bin leider 10 Minuten vorher aufgewacht und dann musste ich jetzt noch die Ehre mitbringen und hier reinkommen. Das war
aber
mein Beitrag.
Kann sein, dass du mitten im Podcast anfängst zu kotzen, eine Runde.
Das ist sehr, sehr wahrscheinlich tatsächlich.
Okay, alles klar.
Und ihr seht mich ja mit Video, das heißt.
Ja. Das ist wunderschön wie immer.
Ja. Man merkt keinen Unterschied.
Das sagt mehr über mich aus. Nee, Quatsch, alles gut. Alles. Ich hab Bock immer mit euch.
Also, ja, aber kurze Frage: Seit wann seid ihr speifrei? Also, wann habt ihr das letzte Mal gekotzt? Von Alkohol?
Von Alkohol ist länger her. Ich habe mein letztes Kotzen erst eine Woche her, das hat eine Lebensmittelvergiftung, aber es ist natürlich nicht Alkohol.
Ja, okay.
Alkohol habe ich nicht getrackt. Boah, keine Ahnung, Jahre.
Aber bei mir circa 2-3 Stunden.
So, Macher. Okay, wir haben schon mal Gewinner. Und wo bei dir?
Ja, ich glaube 6 Monate oder so.
Also okay. Ja, gut, bei mir ist auch. Ja, bei mir ist auch Freitag 9 Uhr das letzte Mal gewesen. Wir hatten Donnerstag ein Geschäftsessen und das ist dann doch Richtung Ende ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und dann bin ich nachts einmal aufgewacht, musste kotzen und am nächsten Morgen auch nochmal.
Und dann wenigstens der Millionendeal unterzeichnet.
Ja, so in etwa.
Voll eklig, sich auch hinzulegen, ne, und dann...
Also nee, also beim Hinlegen war alles super. Also ich habe mir nicht übermäßig weggeknallt, aber ich glaube einfach viel gegessen und dann insgesamt über einen Abend Flasche Rotwein und ein paar Bierchen und so. Und dann einfach so 3 Uhr nachts aufgewacht, gemerkt, okay, wär gut einmal rüber zu gehen, bevor ich hier einmal das Bett voll mache.
Ich habe eigentlich gestern auch viel getrunken, also auch viel Wein. Wir hatten so eine Weinprobe mit Freunden veranstaltet und... Ja. Aber ich habe zwischendurch halt viel Wasser getrunken und auch gegessen. Und also ich bin ohne Kopfschmerzen und alles aufgewacht. Es funktioniert ganz gut, wenn man zwischendurch trinkt eigentlich. Ne?
Ja, habe ich auch. Ich habe die ganze Zeit, also ich glaube in der letzten Stunde oder so, habe ich 3 Flaschen Wasser für den Tisch nachbestellt, ne, damit alle zwischendurch mal wieder Wasser trinken. Auch die ganze Zeit echt viel Wasser getrunken, aber ja.
Okay. Was willst du machen, echt die, ne? Mischung oder so, ne, aus Bier und Wein und so.
Ja. Was ich ja an dem Hühnchen-Treffen, als ich immer wieder die Geschichte in Düsseldorf gelernt hatte, das allererste damals noch, da kam ich halt auch irgendwann 2-3 Uhr nachts, kam ich ziemlich betrunken ins Airbnb und ich dachte mir, ich bin voll schlau, ich nehme so Ortomol mit, gebe mal so ein paar Elektrolyte, Mineralien rein, baller vorm Schlafen, weil kann ja nur schlau sein. Naja, wenn man auf einen alkoholvollen Magen ein Brausepulver hinzugibt, die aufbrausende Wirkung ist nicht die angenehmste, sage ich mal. Das kann man jetzt mal kotzen von Alkohol gewesen sein, tatsächlich. Ich glaube, das war das letzte Mal.
Die Geschichte
Mal.
Ist so geil, echt.
Macher.
Ist so. So wie Ahoi-Brauser. Wie Ahoi-Brauser.
Ja,
so.
eben. Genauso vom Gefühl her. Ja.
Geil. Macher. Ja, Jungs.
Das war ja bei uns im Norden in meiner Jugendzeit und so eigentlich eine zur Stelle getrunken, dass man Wodka-Brause getrunken hat, dass man einfach Wodka mit Ahoi-Brause getrunken
genau,
hat. Das einmal probiert, ich fand es widerlich, auch weil ich Wodka einfach nicht gerne mag.
Ja.
Aber es war hier zumindest, also neben Cola Korn, war das so das Hauptgetränk, was die meisten getrunken haben.
Ja, kann ich mal sagen. Also Schüttel-Wodka war das.
Ja, Ahoi, Wodka mit Ahoi-Brause.
Oder ja, Wodka Ahoi, genau. Und dann,
ja, das gab es irgendwie auch, ja.
Ahoi-Pulver in den Mund, Wodka hinterher, schütteln.
Richtig.
Das war schon geil.
Was ich immer am geilsten fand, und ich habe bis heute nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, also ich habe mich nie wissenschaftlich, kann es mir für euch erklären, es gibt ja diese Art von Getränke, zum Beispiel da hast du ein Longdrink-Glas zum Beispiel mit Fanta, und stellst du quasi ein Shot-Glas mit Wodka zum Beispiel in das andere Glas rein, dass die Fanta nicht reinschwimmt, sondern dass der Flüssigkeitsspiegel der Fanta unter der Grenze vor dem Wodka-Glas, dann trinkst du das so in eins runter und das schmeckt wie pure Fanta. wenn mir irgendjemand erklären kann, weil es ja das gleiche Mengenverhältnis, als wenn ich das zusammenkippen würde, im Mund kommt es ja theoretisch zusammen, wenn mir irgendjemand erklären kann, warum man da nichts vom Alkohol schmeckt, wäre ich sehr gespannt.
Hatten wir nicht irgendwelche Chemiker hier bei uns im Sub? Ferry, ja, doch. Ferry.
Ich bin doch Chemiker.
Ich soll ja, ich auch wollte Chemiker. Sagen, also, wenn du es nicht weißt, dann...
Ich habe keine Erklärung, ich habe es auch nie recherchiert, muss man sagen. Aber jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das ein, dass ich mal ein Silvester hatte, da habe ich wirklich diese Wodka-Gläser im Fanta-Glas massiv viel gesoffen. Ich war auch sehr betrunken. Aber das hast du so weggekippt und du hast den Wodka nicht geschmeckt.
Geil. So, das ist schon mal ein guter Gesprächsauftakt. Wir haben für heute ein paar Themen gesammelt. Mal gucken, welche wir davon alle anreißen und wie uns dann auch der Gesprächsfaden entgleiten wird oder wie er mir entgleiten wird. Aber wir wollten auf jeden Fall mal kurz jetzt gerade so, also wir nehmen hier am 2.4. auf. Bankenkrise ist noch nicht allzu lange her. Vielleicht sind wir auch mittendrin oder noch am Anfang, was weiß ich. Aber darüber wollten wir einmal sprechen. Dann wollte Mo später nochmal eine Geschichtsunterrichtsstunde machen mit uns. Ja? Einmal zeigen, was er kann.
Ja, 45 Minuten, bereitet euch vorher.
Ja, 45 Minuten, sehr gut. Ich weiß nicht, worum es geht, also er hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Für mich natürlich auch jetzt ein großes Risiko, ja, hinterher.
Ja, ich muss ja prüfen, was ihr wisst.
Ja, genau. Nee, da wollten wir nochmal über ChatGPT sprechen und Mo, wir haben es ja beim letzten Mal angekündigt, ja, dass wir dich regelmäßig jetzt immer fragen, was bei deinen Schülern up-to-date ist, damit wir wissen, wie wir entsprechend investieren müssen.
Ja, genau.
Wollen wir es an der Schüler ausperformen, oder was?
Haben wir ja, keine Chance. Die Jugend, die Zukunft, ne? Die wissen, was in der Zukunft kommt und da müssen wir ja reingehen dann. Ne?
Fragen Sie dich noch immer über Shitcoins aus, die damals. Gab es doch nicht diesen einen, der immer gekommen ist und immer so einen Shitcoin hatte für
mich. Ja.
Ich hoffe, dem geht's gut.
Gibt es nicht irgendwelche solche Mental Health Unternehmen, die man investieren kann? Weil Mental Health ist ja inzwischen der Trend auf Instagram. Jeder promotet sich selber zu Mental Health. Die Leute filmen sich beim Heulen, wie sie vom Spiegel rumsitzen und heulen, weil es ja Hashtag Mental Health ist. Das ist so... Es ist, finde ich, auch so eine krasse Bewegung, die sich da eingekehrt hat, dass jetzt jeder über Mental Health redet und man kann es nicht wirklich kritisieren, weil dann kommt das Totschlag-Argument, ja, du weißt ja gar nicht, wie es ist, dich so zu fühlen wie ich. Und wahrscheinlich gibt es ja viele Menschen, die unter Depressionen leiden und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein schlimmes Thema. Aber habt ihr auch, also ich kann mich dem Gefühl nicht erwehren, dass das inzwischen massiv monetarisiert wird, massiv ausgeschlachtet wird. Dass sich jeder auch eine Depression zuschreibt, so wie sich vor 10 Jahren, nicht jeder, aber viele dieser Influencer, so wie sich vor 5 oder 10 Jahren jeder eine Glutenunverträglichkeit oder ADHS plötzlich zugeschrieben hat. Ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen ja auch Mode jetzt geworden ist. Und jetzt kommen natürlich die ganzen wütenden PMs von all den Leuten, die selber Depressionen haben und sagen, du weißt gar nicht, wie ich mich fühle. Doch, weiß ich, aber also, ich finde, das ist so ein ganz krasser Trend geworden, den du nicht sagen kannst. So, ist so ganz schwer, finde ich irgendwie.
Total. Also ich glaube, das hängt auch momentan viel mit TikTok zusammen. Das nehme ich nämlich auch so wahr, beziehungsweise auch aus Erzählungen so im Bekanntenkreis, da dass irgendwie dann die Kinder, die so irgendwie im Teenageralter sind, da gefühlt jetzt von letztes Jahr waren sie noch Transgender und jetzt sind sie mitten in der Depression, aber nicht mehr Transgender und sonst was. Dass da viel auch über TikTok, zumindest bei der jungen Generation, gesteuert wird und dass auch auf TikTok viel so rund um Mental Health ist und dann viele sich auch selbst diagnostizieren als, ja, oh, ich habe einfach ADHS, ich bin einfach so, ne? Ja. Und dann quasi so eine TikTok-Diagnose haben.
Richtig.
Ohne dass es ärztlich oder medizinisch geprüft ist.
Und dass du wahrscheinlich auch als Influencer, wenn du sagst, ich mache jetzt Mental Health, hier natürlich viel mehr Abonnenten, viel mehr Klicks und sonst was bekommst, weil es halt das ist, was aktuell einfach zieht. Was natürlich ja der ganzen Bewegung oder dem ganzen ja eigentlich notwendigen Awareness gegen Depressionen und so weiter schaffen. Das ist ja super wichtig, aber
total.
Das schadet dem ja mittelfristig gesehen eher, weil es halt zu einer Modekrankheit in Anführungszeichen wird. Wobei man bei keinem Influencer sagen kann, nein, du hast keine Depression und das kannst du auch keinem sagen, weil du es halt nicht beweisen kannst. Und schwierig.
Aber grundsätzlich so Unternehmen, über die man da rein jetzt investieren könnte, sind mir ehrlicherweise nicht bekannt, außer vielleicht Pharmahersteller, ne?
Aber ja, wahrscheinlich Pharmaka-Dinger. Wobei ich ehrlich gesagt sage, also ich glaube, auch jemand, der nur behauptet, eine psychische Krankheit zu haben, diese aber nicht hat, ist auch irgendwo schon psychisch krank, oder? Weil ich glaube, normalerweise machst du das ja eher nicht, oder?
Also, oder einfach nur Geld, geil.
Ja, vielleicht, also gut, so Influencer sind ich glaube, die sind eher ein bisschen durch halt. Aber ja, ich glaube, so normalerweise machst du das halt eher nicht, wenn du es nicht gehört hast. Außer irgendwie, ja gut, diese Influencer, ne?
Ja.
Vielleicht sollten wir wieder auf Get Quinn gehen. Vielleicht sollten wir mal wieder aufräumen. Auf gibt's das überhaupt noch? Ja. Weiß das jemand?
Rudi.
Ich verewige mich.
Rudi!
Get Quinn.
Kam er nicht letztens nochmal auf uns zu? Mit dem Video?
Da war wieder was, ja.
Ach nee, das Video, wir hatten das Video nur einmal in der Mod-Gruppe, wo er da irgendwie so ein. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass da die Get Quinn Heinis oder einer der ehemaligen Get Quinn Brüder auf uns zugekommen ist, um sein Cannabis-Startup zu pushen, und dann letztens in der Mod-Gruppe hat nochmal irgendwer sein Werbevideo für Get Quinn reingepackt. Also das war so daneben, echt.
Das ja, aber
cringe, nicht zu toppen.
Die haben ja auch Werbung gemacht in so Sub-Gruppen, aber auch so kleineren. Und dann haben die so einen richtigen Dialog angefangen, so, kennt ihr schon Get Quinn? Und also hörte sich voll nach Fake an, so, und das wurde auch geteilt, glaube ich, und deswegen kam ich auch so ein bisschen drauf.
Na gut, in einem Jahr als noch junges Startup, was, sag ich mal, auch eher zum Höhepunkt des Börsenhypes 2021 gestartet hat und, sag ich mal, eigentlich im Bärenmarkt hätte sich etablieren und wachsen müssen, ist nicht unbedingt die dankbarste Zeit, ein Unternehmen aufzubauen, was auf Aktien ausgelegt ist. Also kann man schon verstehen, dass es schwierig ist.
Gleichzeitig, Parkett hat es auch geschafft, ne? Also hier.
Wer?
Parkett, das ist irgendwie so eine ähnliche App von einem, okay, Hamburger Gründer, der mittlerweile da auch echt gut Traction drauf hat, sag ich mal.
Kenn ich gar nicht, nie gehört.
Ich glaube, Norgings nutzt das auch.
Die sind bekannt, ja. Aber ich gucke jetzt
gerade, MSW da aktiv?
Noch nicht. Was hast du gesagt, Marcella?
Ich gucke jetzt gerade, es gibt zumindest die Seite noch. Und
ja.
Sieht auch nicht schlecht aus.
Ja, also ich nehme den Gründer auch viel auf LinkedIn wahr, und der ist auch, glaube ich, hin und wieder mal jetzt in verschiedenen Podcasts und sowas. Also als hätten die gerade eine Werbeoffensive. Ja? Ja.
Okay. Also Get Quinn, diese Get Quinn Brüder sind dann noch aktiv, oder wie? Die sind noch.
Achso, nee, ich weiß bei den Parkettbrüdern.
Ach, bei den
Parkettbrüdern. Okay, okay. Get Quinn, also Get Quinn habe ich noch nie verstanden und war ja auch noch nie drauf. Also insofern.
Guck mal, die Dividende ist jetzt, doch da.
Gibt es jetzt bei Parkett auch so, ist das jetzt reines Tracking oder ist das auch ein Community Facebook-Live?
Ah, okay, ja gut, das weiß ich nicht.
Ding. Ich werde es mir bitte mal angucken, weil eigentlich, sag ich mal, die kurze Get-Quinn-Zeit, wo halt MSW aktiv war, war schon irgendwie lustig.
Ja.
Auch wenn es kurz und dann schnell wieder nicht zusammengefallen ist, das Kartenhaus. Harry war's.
Das ist halt so wie LinkedIn, oder? Irgendwann wird alles LinkedIn, oder? Alle Social-Media-Dinger werden irgendwann.
Kennt ihr das Subreddit LinkedIn Lunatics?
Ja, Mann, das ist geil. Nee. Das ist so geil.
Ist gut.
Guck's dir an. Okay. Ist echt, also es beschreibt LinkedIn so perfekt. Das ist unglaublich.
Ich finde die immer so krass.
Empfehle an alle. LinkedIn Lunatics auf Reddit. Traumhaftes Reddit. Also beschreibt LinkedIn echt
LinkedIn Lunatics, oder wie?
Ja.
Okay. Ja, ich hab's gefunden. Okay, geil.
Aber.
Ja, ich bin da komplett raus irgendwie. Keine Ahnung, mir hat das irgendwie irgendwann nichts mehr gegeben einfach.
Ja.
Irgendwann war es halt echt wie Facebook 2.0.
Ja, nur halt auf Business, und alle fangen dann an mit Selfies und irgendeinen Behinderten oder daneben, also irgendeinen Scheiß dazu schreiben.
Ja. Ja, immer das Gleiche. Du hast halt auch wieder typisch junge, attraktive Damen, die einen langen Text zu irgendeinem möglichst gefühlt schwangeren Thema möglichst lange ausdehnen und dann den Post am Ende mit einem Selfie von sich mal wieder zu unterstreichen, weil dieser Selfie natürlich sehr wichtig für die Message ist, die sie rüberbringen wollten.
Ja.
Wer macht das eigentlich? Jetzt mal ernsthaft. Wer fängt irgendwo eine neue Stelle an und macht dann erstmal vorne im Firmengebäude irgendwie so ein hochprofessionelles Selfie mit so einer Tasche am besten noch und so? Jetzt geht's los, ich bin hier, it's me.
Sehr viele.
Doch, es gibt das echt viele Leute, ja.
Die direkt in der Probezeit kündigen bei sowas, oder?
Ich hab ja auch die Leute in meinem Netzwerk auch, die groß reinschreiben, I'm so honored and thrilled to announce, dass ich ein Praktikum bei Firma X mache. Fick dich.
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also einerseits so von wegen, ja, hier sich beim alten Arbeitgeber zu bedanken und so sagen, hier, geil, neue Stelle und so, finde ich schon richtig, weil ich meine, dafür ist LinkedIn da, ne? Aber dann irgendwie so aufgesetzt, so eine Bilder zu machen oder also so eine komplett danebenen Bilder, Weiß ich nicht. Also, aber grundsätzlich, die Selfies machen ja auch alle LinkedIn-Influencer, ne? Und die sind ja, also, da gibt es wenige Beiträge, die wirklich hilfreich sind. Gerade so für People-Branding und so ein Scheiß, also.
Ja. Ja gut, ich glaube, so die ganzen Marketing, für die ganzen Marketing-Leute ist das schon gefundenes Fressen dort, oder? Da kannst halt gut umsonst da irgendwas promoten.
Ja, normal.
Ja.
Und vor allen Dingen, also kriegst halt, wenn der Algorithmus Bock hat, kriegst du echt kostenlos gut Werbung, ne? Oder gut Reichweite.
Wahrscheinlich, ja.
Wisst ihr, welcher Algorithmus keinen Bock hatte?
Na?
Der Algorithmus der Silicon Valley Bank.
Yo, das ist eine... Mensch, Zorg, Junge! Ich habe auch gerade überlegt, wie ich von Reichweite jetzt rüberkomme zu Silicon Valley Bank, zur Bankenkrise. Das war echt... Stabil, Song, also gut ausgepackt. Ja, ich meine, wir sind mittendrin in der Bankenkrise, ausgehend von der Silicon Valley Bank, dann, wie hieß die andere noch da in
First Trade? Wir hatten Silvergate Cap, wir hatten ja von der Hierarchie, von der chronologierten WRS dieses Silvergate, das war irgendwie so eine Kryptobank, das ist aber noch halbwegs unterm Radar gegangen. Mhm. Und dann kam halt die Silicon Valley Bank, die dann übers Wochenende quasi ja gerettet wurde über dieses beide. Die Bank Term Funding Program oder wie das da heißt.
Ja, dann,
in dem Zusammenhang wurde ja auch die Signature Bank in New York mit hops genommen. Dann kam die Credit Suisse und diese First Republic Bank, die ist ja nicht richtig, die war ja auch auf der Kippe, aber dann kam irgendwie JP Morgan und Bank of America und wie sie alle heißen, haben glaube ich, was 30 Billionen. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Dimension war. Ich glaube, 30 Milliarden oder 30 Billionen wäre ein bisschen krass. Da in Einlagen reingepackt, um die Bank liquide zu halten. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wir nehmen ja am 2. Februar auf. Wir stehen in den Indizes, 2. April, Entschuldigung. Wir stehen in den Indizes ja deutlich höher als vor der Bankenkrise. Die Bankenkrise war scheinbar super bullish für den Markt. Der Markt ist jetzt ja unter dem, alles ist vorbei, Bankenkrise ist geschafft das BTFP-Programm ist quasi Quantitative Easing, die Zinsen werden nicht mehr steigen und so weiter. Und jetzt neuer Bullenmarkt ist jetzt ja aktuell so ein bisschen die Gedankenwelt, in der wir sind, der ich, wie sich vielleicht Leute vorstellen können, noch nicht zustimme. Aber ja, das ist ja aktuell so ein bisschen... Das nächste Goldilocks, würde ich mal sagen. Also wir kriegen die weiche Wirtschaftslandung, Arbeitsmarkt bleibt stark, Inflation kommt runter, die Banken sind jetzt viel stärker als vorher, wir machen wieder Unlimited Brrr und ja, ich habe noch so meine Zweifel und ich glaube nicht, dass ein paar Banken hops gehen und dass das einfach so gut für den Markt ist. Aber ja, werden wir sehen.
Aber kann man überhaupt von der Bankenkrise reden? Also... Weil es sind ja einige Regionalbanken in den USA jetzt gewesen, auch nicht die großen Banken unbedingt.
Jein, würde ich sagen. Also, viele haben ja sofort den Vergleich zu 2008, Lehman Brothers und so weiter gemacht. Klar, dieses Ausmaß haben wir nicht. Und das zu vergleichen ist Quatsch und da reden wir von ganz anderen Größenordnungen, das ist klar. Aber ich denke schon, dass wir von irgendeiner Form von Bankenkrise sprechen können, weil... Zumindest so sehe ich das. Das Problem beruht ja vor allem darauf, dass Anleihen halt eben so massiv gefallen sind. Und jede Bank der Welt hat massives Exposure irgendwie zu Anleihen. Und nur weil bis jetzt nur SVB und Credit Suisse wirklich, sage ich mal, über den Jordan gegangen sind, weiß man halt zum einen nicht, wie sehr andere Banken wirklich auch Probleme haben, sind vielleicht kurz vorm kritischen Punkt oder konnten kurz vorm kritischen Punkt noch die größte Kacke, sag ich mal, die größte Kuh vom Eis kriegen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei allen anderen Banken das gar kein Problem ist, weil jede Bank hat Anleihen-Exposure. Anleihen sind so massiv abgestraft worden im letzten Jahr durch die extrem hohen Zinserhöhungen und die Geschwindigkeit. Das war ja mit der höchste oder der schnellste Zinszyklus, ich glaube, in den 80er oder Volcker. Also für mich persönlich, aber ich habe auch keine Belege und in 6 Monaten wissen wir mehr, wer recht hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas, was da passiert ist, jetzt ohne weitere Spuren vorüberzieht.
Ja.
Ist meine These, weswegen ich ja weiterhin bärisch bleibe, aber who knows.
Also, ich bin ja absoluter Laie in sowas, ja? Aber soweit ich irgendwie das verstanden habe, ist ja auch das Problem, dass sobald die Leute ihr Geld abheben wollen, dann entstehen für die Banken Probleme. Vorher nicht. Also diese Anleihen, das kann ja weiter laufen.
Richtig.
Und deswegen muss man halt auch ganze Zeit sagen, nein, eure Einlagen sind sicher. Und ich glaube, diese Stabilität wird ja auch so ein bisschen kommuniziert und die kommt, glaube ich, auch gut an. Also ich habe nicht das Gefühl,
ja,
dass da jetzt wirklich Panik ausbricht.
Gleichzeitig, ich glaube, gut, ist jetzt die Frage, wie es im gesamten Spektrum wahrgenommen wird oder von der gesamten Bevölkerung, ne? Aber ich sehe es schon so, oder sehe diese Aussagen, und das hat jetzt auch Sigmar Gabriel am Freitag gesagt, der ist ja Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank, von wegen dieser Aussagen, ja, Einlagen sind sicher und sowas, die müssen natürlich kommen, aber die werden auch durch Lehman Brothers eben von der Bevölkerung auch deutlich weniger akzeptiert, ne? Also die werden eher hinterfragt. Was ich aber im gleichen Zuge auch kritisch finde, ist, so bei der Silicon Valley Bank wurden alle Einlagen gesichert, auch die über den 250.000 Dollar waren damals oder in den USA. Also das Signal ist eigentlich, scheiß drauf, eure Einlagen sind sicher, ihr bekommt das gleiche Geld wieder. Und da fand ich eigentlich eine Idee von, ich glaube, Pip Klöckner war das ganz spannend, dass er sagt, hätte man da jetzt gesagt, okay, jeder bekommt auf den Dollar nur 90 Cent wieder, also 10% Verlust, so, bringt das keinen um, sage ich mal. Also klar, wenn du natürlich da auf Kante finanziert bist, ist es natürlich schon kritisch. Aber es ist eine Message bei, von wegen, so, ihr müsst schon selber aufpassen. Und so ist es jetzt so, alle, die bei der Silicon Valley Bank investiert waren, kommen, ja, also eigentlich ohne blaues Auge davon. Also die haben ja gar keinen Schaden eigentlich.
Außer
ja,
die Aktionäre haben schon den Schaden, aber die Geld da eingelagert hatten, die Startups und
genau,
so weiter und
genau,
so fort.
Und genau.
Das bedeutet, dass sie Fehler machen können, so quasi.
Genau. So, und was hat das jetzt für Aussagen dann für andere Banken? Nehmen die dann auch, war ja okay, die Fed rettet mich? Oder jetzt auch Credit Suisse, ne? UBS, ja. Also too big to fail, da wird übers Wochenende ein Deal mit der UBS gesichert. Also ja. Ich glaube, das macht das Problem nur größer, was kommen könnte, ne?
Eben, also deswegen sage ich ja, ich kann die aktuelle Euphorie, die wir in den Märkten haben, ich kann sie nicht verstehen. Ich beziehungsweise gut, aber es bin auch ich. Also ich bin ein schlechter Maßstab, sage ich mal, meinem grundsätzlichen Pessimismus, den ich ja habe, was sowas angeht. Aber für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so vorbeizieht und dass es das war. Das nee.
Zong, du bist zu viel auf Twitter. Du musst Twitter löschen. Jeder weg, jeder raus.
Ich muss mir auf genauso. LinkedIn, ja, hast du recht.
Vitas genauso. Hör nur noch, hör, ich empfehle dir nur noch den Finanzfluss-Podcast und den Mauerstraßenwetten-Podcast zu hören und vielleicht noch Goldgraf auf Instagram und dann ganz gechillt. Nee, Quatsch. Also ich finde, vielleicht just ein paar zwei Cents dazu. Ich habe natürlich gar keine Ahnung von dem Ganzen, aber ich finde, es ist so ein bisschen eine unangemessene Panikreaktion teilweise. Also ja, klar. Also das ist halt irgendwie so. Ich finde es echt unangemessen und ich finde, es ist mehr Panik als wirklich sein, weil zu gar keinem Zeitpunkt war, finde ich, die SVB Bank, also die Silicon Valley Bank, irgendwie für den internationalen Kapitalmarkt irgendwo relevant halt. Hier so klar in den USA regional vielleicht ganz wichtig und so, aber im Endeffekt hat das eher gezeigt, dass wenn es irgendwie hart auf hart kommt, dass dann Papa-Staat wieder zugreift und hilft. Also hat eigentlich allen, die irgendwie ein scheiß Geschäftsmodell haben, quasi gesagt, hey, euer Geschäftsmodell ist scheiße, aber keine Angst, falls etwas passiert, sind wir da. und die großen Banken, also Credit Suisse mal außen vor, weil die Credit Suisse ist, glaube ich, ein eigener, da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden. Ist auch ein Sauhaufen da, was die teilweise fabrizieren und so weiter. Aber auch da irgendwie, ich glaube, die deutschen Banken, die wir haben, sind alle durch, also wirklich mit guten Eigenkapitalpuffern ausgestattet und haben auch andere Geschäftsmodelle, die irgendwie stabiler aufgestellt sind als jetzt irgendwie.
Nee, wobei jetzt ja vor kurzem, war es eine Woche her, dass wir den Freitag hatten, wo die Credit Default Swaps bei der Deutschen Bank massiv in die Decke gegangen sind, wie die Leute Sorge hatten, dass die Deutsche Bank, sag ich mal, das nächste schwache Glied in Europa ist.
Ja, um wie viel ging es denn? Da ging es um 5 Millionen, ne? Also jetzt mal blöd gesprochen, das ist halt nichts.
Die Menge weiß ich nicht.
Die Menge habe ich auch nicht mitbekommen. Ich habe nur jetzt von, also der Sigmar Gabriel war jetzt letztens in einem Podcast, den ich gehört habe, und da meinte der, angeblich wäre das ein Gerücht gewesen, was von 7, 8 Jungs aus den USA gestreut wurde.
Okay.
Ja, das war echt, also das, deswegen meine ich auch, dieses Twitter-Hype-Ding, das wurde da echt am Wochenende richtig krass gehypt. Also was irgendwie bei der Credit Suisse da irgendwie als diese COTO-Anleihen da irgendwie wertlos verfallen sind, das war schon ein harter Schlag für Investoren und für auch institutionelle Leute, die das irgendwie gehalten haben oder so. Die wurden da am Wochenende richtig hart, ich will jetzt ja keine Schimpfwörter sagen, aber die wurden richtig hart drangenommen von den Schweizern. Und ich glaube, seitdem hassen viele, also es sind viele professionelle Anleger und institutionelle Kunden nicht mehr so gut zu sprechen auf die Schweiz, weil die haben da echt die richtig, richtig hart drangenommen. Privatpersonen wurden quasi gerettet, so die institutionellen Anwälte wurden quasi richtig hart, haben einen abbekommen. Aber Silicon Valley Bank und so weiter war mehr Hype.
Ja, inwiefern haben sie einen abbekommen, die institutionellen?
Ich bin ja nicht so drin, aber ich hab das so gelesen, dass diese ich weiß nicht, irgendwas Diro-Blabla-Anleihen, dass sie wertlos verfallen sind und man konnte sie irgendwie am Montag dann nicht mehr verkaufen. Das heißt, die ganzen Leute, die in den Büchern irgendwie drin hatten, waren halt total Verlust, halt so übers Wochenende mal spontan am Sonntagnachmittag entschieden. Irgendwie, also ich bin ja kein Experte, ich war da nicht drin, ich bin ja auch kein Händler oder sowas, aber ich habe das von einem Kumpel gehört und der hatte dann ziemlichen Hass auf die Schweizer. Das war natürlich so, aber ich glaube ansonsten, findest du nicht, dass es nicht nur Panikmacherei irgendwo ist? Ich meine, ansonsten hat Morda schon richtig definiert, ne? So Bankenkrisen natürlich, wenn die Leute ihr Vertrauen verlieren an der Bank und irgendwie hingehen und das ganze Geld abheben, aber ja, ich glaube seit 2008 hat nicht wirklich irgendjemand großes Vertrauen in irgendeine Bank, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich würde auf keinen Fall, und ich glaube, das machen viele aktuell noch, dass viele glauben, vergleichen das sehr, legen quasi 2008 und 2023 quasi miteinander und gucken, ist das das Gleiche. Das wird nicht das Gleiche sein. Es ist nie exakt das Gleiche. Aber es hat immer Ähnlichkeiten. Es ist immer ähnlich in dem, wie es passiert. Also ich glaube, dass es weitere Fallout-Effekte geben wird. Wenn jetzt, wie vermutet wird, die Kreditvergabe strenger wird, wenn weniger Kredit vergeben wird, weil die Banken zum einen ja mehr Schiss haben, das wiederzubekommen, Kredite werden teurer und so weiter, dann wird das Einflüsse haben. Jetzt wird über die REITs gesprochen, dass sozusagen durch mehr Homeoffice zum Beispiel die ganzen Büroflächen von Unternehmen weniger besitzen, Unternehmen weniger Büroflächen brauchen. Das heißt, ergo haben wir da jetzt die ersten Auswirkungen und so weiter. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sowas ganz ohne, dass an anderen Stellen irgendwelche Risse auftauchen, wie Markus Koch so schön sagen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so vorbeiläuft. Also vielleicht täuscht ihr mich, vielleicht hat die Notenbank, die Fed hat die perfekten Maßnahmen getroffen. Dafür ist diese Fed ja bekannt, dass die immer zeitrichtig und sehr schnell und akkurat agieren und nicht erst dann zu hart agieren, wenn sie es eh schon verkackt haben. Also von daher, ich hab ein unglaubliches Vertrauen in Jerome Powell und diese Fed, weil die bis jetzt ja gezeigt haben, wie unglaublich klug und weitsichtig die agieren. Ergo kann es nur alles vorbei sein und der nächste Bullenmarkt. Wir haben den SPX 5000 Ende des Monats.
Ja, also, Woche.
Ich würde es mir zumindest wünschen, weil ich habe jetzt letztens nochmal nachgelegt.
Du hast bei Banken nachgelegt?
Nee, allgemein.
Hast du den Schwaben in die Box geholt?
Das haben ja auch ganz, ganz viele gemacht. Ne, und auch nicht nur als kurzes Play, sondern auch wirklich, um dann langfristig drin zu bleiben. Und ich denke mir so, Leute, also das ist auch wieder so Peak-Mauerstraße, ne? So ins fallende Messer greifen und um es halten zu wollen. Und dann einer habe ich jetzt gestern im Daily gelesen, glaube ich, oder vorgestern, mit 70% seines Depots im Schwaben. Also in Charles Schwab, Digga. Also merkst du was?
Der Schwab kam ja irgendwie daher, das war ja nicht nur bei MSW, das war bei Vitas zum Beispiel auch, wurde auch über Schwab überall gesprochen, weil bei Schwab scheinbar massive Insiderkäufe gegeben hat, deswegen wurde quasi aus der Masse dieser ganzen kleinen Banken hat quasi MSW, Vitas, Reddit, ich weiß nicht, ob Wall Street Bets bestimmt auch, irgendwie Schwab ausgewählt als wahrscheinlich der sicherste Hafen, die am wenigsten Probleme haben sollten, wegen der Insiderkäufe. Das ist natürlich wieder peak ironisch, dass genau Schwab jetzt diejenigen sind, die als nächstes neben der First Republic Bank unter massiver Beobachtung stehen. Also, ja.
Aber, ja.
Aber ja, zusammengefasst, ich bleibe bärisch. Wer ist überrascht?
Welch Wunder?
Welch Wunder?
Habe ich gestern noch drüber nachgedacht. Du bist ja eigentlich seit anderthalb Jahren dauerhaft bärisch.
Ich bin dann auch wieder dauerhaft bärisch. Ich hab den ersten Abschwung 22 leider verpasst, weil ich die ganze Zeit da verwundert da an der Seitlinie stand und dachte, fuck, ich hab's verpasst, jetzt muss ich mal wieder drehen. Und es ging immer weiter und ich habe mich nie getraut reinzugehen. Ich habe dann zumindest den zweiten Abschwung da im August und so habe ich ganz mitbekommen. Aber was mir ein bisschen aufgefallen ist, auch in meinen letzten Tagen, wo ich auf MSV immer nicht ganz so aktiv war, dass es für mich so ein, das klingt jetzt falsch, aber für mich ist das ganze Bären-Ding auch so ein bisschen ein Zynismus-Trade geworden. Also, um das kurz auszuführen, was mir aufgefallen ist, ich mache jetzt mal einen Rückschwenker auf zur Corona-Zeit. Wir hatten die erste Corona-Welle im 2020, im Frühjahr gehabt, dann kam der Sommer, die Zahlen gingen runter. Und alle waren so, ja, Corona ist geschafft, wir haben es gelernt, wir wissen, wie es geht und so weiter. Wir hatten genau diese gleichen hoffnungsvollen, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, es wird nicht wie 1918 mit der spanischen Grippe sein und so weiter. Und was ist passiert? Es war genauso wie die anderen Zeiten, es war genauso wie die anderen Pandemien, zweite Welle, dritte Welle und so weiter, das mutiert vor sich hin. Und die Menschen haben im Endeffekt nichts gelernt. Die Menschen fallen immer wieder in die alten Muster zurück, machen die alten Fehler immer wieder. Und genau das Gleiche sehe ich jetzt hier aktuell auch, dass wir wieder in der Hoffnung sind und vor Hoffnung und vor, es ist anders als alle Male vorher, wir haben daraus gelernt, es wird anders ausgehen. Ich glaube da nicht dran. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn es so viele Indikatoren gab, wie die Zinskurve, die sich invertiert oder immer Vorläufer einer Rezession war, gerade wenn die wie jetzt auch massiv zurückschnellt, wenn das Kreditvolumen, die Kreditvergabe der Banken massiv hochgeht, massiv strenger wird, dann kam es in 8 von 8 Fällen bisher, random Zahl, ich weiß es nicht, immer zu einer Rezession. Wenn die Arbeitslosenrate um 1% hochgeht, wie es die Fed ja projiziert, kam es bis jetzt immer zu einer Rezession. Ja, das sind alles nur Statistiken und ja, es ist möglich, dass wir jetzt den einen Fall haben, dass es anders ist. Aber ich bin da irgendwie auf Seiten der Wahrscheinlichkeiten. Wenn es bis jetzt 8 aus 8 mal 11 aus 11 mal war, setze ich lieber darauf, dass wir 12 aus 12, dass wir 1 aus 12 werden. Nee. Da bin ich zu sehr Statistiker oder da kann ich mich denen nicht erwehren. Natürlich ist die Chance, es ist nicht ausgeschlossen, dass es diesmal besser ausgeht. Aber im wahrsten des Wortes setze ich mein Geld nicht da drauf. Ergo, glaube ich, am Ende wird es immer laufen wie immer. Die Indikatoren werden sich halt entsprechend zeigen. Wir werden die Rezession kriegen. Es wird noch einmal massiv blutig werden, wie es ja zum Beispiel Michael Hartnett von der Bank of America auch sagt. Wir kriegen noch ein letztes Lockdown. Einmal, dass es richtig blutig wird. Wie tief wir gehen, keine Ahnung. Und dann ist der Bärenmarkt geschafft. Bei der These bleibe ich. Vielleicht sind jetzt die Earnings, die kommen, oder was weiß ich, wenn der Arbeitsmarkt dann wirklich mal die Schwäche zeigt und die Arbeitslosenzahlen gehen hoch. Wobei ich da ja auch wieder so ein bisschen beim Arbeitsmarkt die These habe, dass, und ich kenne keinen, vielleicht kennt einer von euch einen Indikator, den man da besser heranziehen kann. Was ich halt glaube ist, wir haben zwar massive Layoffs bei Microsoft, Amazon und so weiter und so fort, aber wir sehen es in der Arbeitslosenstatistik nicht, weil wir ja viele offene Stellen, zum Beispiel in der Gastronomie haben, sehen wir ja auch, egal welches Restaurant, egal welche Bar wir gehen, überall werden Aushilfen und so weiter gesucht. Klar, wenn ich bei Microsoft rausgeschmissen werde, fange ich auch lieber bei Hutas an, als dass ich arbeitslos werde. Das heißt, ich tauche in der Arbeitslosenstatistik nicht auf. Aber bei Hutas 50.000 zu verdienen oder bei Microsoft 200.000 zu verdienen, macht halt trotzdem meiner Kaufkraft einen massiven Unterschied. Ergo vermute ich, dass diese Layoffs sich auch so in der Wirtschaft, der Wirtschaftsleistung, dem Ausgabeverhalten der Amerikaner, jetzt auch mit strenger werdenden Krediten, irgendwie niederschlägt. Das ist die Vermutung, die ich halt einfach habe.
Ja,
auch wenn wir es nicht so direkt aus der Arbeitslosenstatistik ablesen können. Ja. Eine Frage.
Rückfrage dazu. Ich meine, so Layoffs bei den GAFAs oder Fang oder was auch immer. Ja, das sind ja jetzt nicht die es sind umfangreiche, ja, also da werden mehrere 10.000 Stellen insgesamt abgeschrieben, beziehungsweise abgebaut. Mhm. Hat das wirklich so einen Einfluss auf die Wirtschaft? Weil ich meine, wenn du dir überlegst, okay, sagen wir mal, so 300 Millionen Amerikaner gibt es, 100.000 Stellen werden bei den GAFAs abgeschrieben. Abgebaut. So, das ist ja dann davon nur ein Bruchteil. Und ja, dann verdienen vielleicht 100.000 Euro nicht mehr 200.000 im Durchschnitt, sondern vielleicht nur noch 50.000 oder sind arbeitslos oder sonst was. Finden sicherlich aber auch schnell wieder gute neue Jobs. Ergo, Kaufkraftverlust vielleicht doch gar nicht so doll.
Das ist Möglich. Also möglich ist natürlich klar. Also klar, wenn man sich halt, es gibt halt diese Statistiken, die auch zeigen, wie viel hat ein Amazon seit 2020 eingestellt und in welchem Verhältnis zu den Einstellungen, die es gab, wie groß sind die Jobabbau jetzt, wie viel kleiner als was eingestellt wurde. Also der Effekt, klar. Deswegen, ja, mir fehlen auch so ein bisschen die Daten, beziehungsweise ich kenne nicht den Indikator, den man sich da angucken kann, der so ein bisschen das zeigt, was ich hier gerade umrissen habe. Wenn jemand dafür einen Indikator kennt, der das oder eine Kombination, die das zeigen, gerne her, damit würde ich es sehr spannend finden. Das weiß ich eben selber nicht.
Ja. Mo, deine Meinung?
Ja, nee, also ich bin da immer so ein bisschen raus, ja. Es ist, ja, ich weiß, also, wenn Song redet, verstehe ich so die Hälfte, deswegen, sorry.
Ja. Und Marcella?
Ich finde, wir können zustimmen, ich würde lieber bei Hooters arbeiten als bei Microsoft.
Ja.
Von daher.
Nein, ich lieber von dir bei Hooters bedient werden.
Stell dir mal vor, Bonchi da in so engen Anzügen.
Hooters mit Tax-Free-Trinkgeld kannst mehr reißen als bei Microsoft aktuell, so. Ganz ehrlich.
Jeden.
Ganze Scheiß. Programmer werden doch eh über ChatGPT abgelöst. Hier, jetzt machen wir den Übergang dazu, ja.
Ja, Mann.
Und Wings, es gibt keine Möglichkeit, sie anders an den Kunden zu bringen, außer leicht bekleidet von A nach B zu tragen. Also das ist ein Geschäftsmodell, dass die Zeit überstanden hat. Den Test der Zeit wurde hier überstanden in diesem Geschäftsmodell und da ist die Zukunft.
Ich habe mir sagen lassen, leicht bekleidet ist auch Mo unterwegs, wenn er seinen Unterricht macht. Mo, wie sieht das bei dir aus mit ChatGPT? Nutzen das deine Schüler?
Also ich denke schon, dass Schüler das nutzen. Also allgemein, dass viele Schüler das nutzen. Also jetzt nicht nur meine Schüler. Und ich finde, also die Frage ist ja, also die sich stellen sollte, wie reagiert man drauf so? Als Schule, ja, als Land. Und ich glaube halt, dass das halt wirklich eine immense Veränderung reinbringt. Und also was ich glaube, was gut wäre, ist eigentlich so ein bisschen Offenheit dafür zu zeigen und das auch so ein bisschen zu unterstützen. Also Offenheit, weil man kann sich halt nicht gegen den technologischen Wandel wehren. So, ich brauche mich nicht an Pferdekutschen festzuhalten, wenn es Autos gibt. So, weißt du? Und nur wenn man offen ist, kann man ja auch professioneller werden in dem Bereich. Ich würde also eigentlich sogar so empfehlen, dass man so die Schüler da unterstützt. Also Lehrende motiviert, auch mal den Bot zu fragen. Ich habe gerade eine schwierige Frage, vielleicht so eine Hausarbeit. Was sind denn so die Positionen bei dem Thema? Und dann kann der Bot halt Antworten dazu liefern. Und umgekehrt glaube ich auch, dass es auch für Lehrende eigentlich nützlich ist. Also jede Klausur, falls ihr das noch kennt, braucht ja zum Beispiel so einen Erwartungshorizont, wo dann steht, ja, was die Intention des Autors, des Textes ist. Und so ein Bot, also ich habe das schon ausgetestet, der kann das halt auch. Fügst den ganzen Text rein und sagst, was ist die Intention des Autors, was ist seine Position. Und also ich sage das jetzt nicht, damit das die ganze Arbeit ersetzt, kann es auch gar nicht, aber es hilft dir dabei. Es macht deine Arbeit, dein Produkt am Ende besser. So, ja. Und
Erzähl mal, Adam, mach zu Ende bitte, das ist super spannend, was du erzählst.
Ja, und ich habe es auch versucht, zum Beispiel bei der Unterrichtsplanung kann man das halt auch verwenden. Ich dachte zum Beispiel neulich darüber nach, ja, wie könnte ich bei dem Thema einsteigen? Ich habe so ein Ziel, ich möchte was Bestimmtes erreichen, aber mir fehlt so ein Einstieg. Und dann habe ich den Bot gefragt und der hat geliefert, dass man mit so einem Zitat, das zu dem Thema passt, einsteigen könnte. Und das bereichert ja die Arbeit, das ist ja kein Nachteil. Der Nachteil ist halt nur, sobald das dein selbstständiges Denken ersetzt. Also komplett. Und das sollte ja nicht passieren. Ja, das muss man, glaube ich, auch den Schülern so ein bisschen klar machen, dass das halt nur wie Stützräder sind bei einem Fahrrad. Du musst halt letztendlich das Fahrrad selbst fahren. So, das ist, was ich glaube. Und außerdem, ich finde auch, wenn eine Hausaufgabe durch eine KI geschrieben werden kann, dann ist diese Hausaufgabe an sich schlecht. Dann weiß ich nicht, welchen Mehrwert diese Hausaufgabe hat. Also wenn es mit bereits vorhandenem Wissen beantwortet werden kann, Warum mache ich diese, stelle ich diese Aufgabe? Also ich finde, zum Beispiel, also an welche Hausaufgaben kann man sich zum Beispiel ändern aus der Schulzeit? Ich kann mich zum Beispiel an eine Hausaufgabe ändern. Wir haben uns mit so witzigen Geschichten auseinandergesetzt. Satire war das Thema im Deutschunterricht. Und dann gab die Lehrerin uns eine Hausaufgabe, wir sollten selber eine Satire schreiben. Ich würde das niemals der KI machen lassen. Ich finde die Texte auch nicht lustig. So, da muss man selber kreativ sein, so ein paar Insights einbauen. Und ich fand diese Hausaufgabe mega interessant in der Schule und habe mir unglaublich viel Mühe gegeben und andere Schüler auch. Und da kamen total lustige Geschichten raus. So, sowas zum Beispiel. Oder im Wirtschaftsunterricht gab ich mal den Schülern die Hausaufgabe, geht mal in den Supermarkt und findet mal Fallen dort. Supermarktfallen. Ja, wie
Oh,
versuchen
das
Supermärkte zu
ist cool.
tricksen.
Das ist
Ja.
geil,
Klar, also du kannst den Bot fragen, aber wenn ich den Schülern das so aufteile und dann gehen die in den Supermarkt und untersuchen, das fand ich auch mega cool.
ja.
Und das, so lernt man doch richtig. Also wenn meine
Ja.
Aufgabe durch eine KI beantwortet werden kann, ist meine Aufgabe nicht gut.
Ja,
So. Ja.
vielleicht um dazu kurz einzuhaken, bevor Zong das dich unterstützt, sehe ich genauso. Gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch Aufgaben, wo es wichtig ist, dass die Schüler vielleicht auch selber Informationen zusammentragen. Ne? Auch wenn das wahrscheinlich zukünftig, genauso wie heutzutage Google, eine Kernfähigkeit ist, ne? Wird es zukünftig sein, dass man ChatGPT oder eine KI bedienen kann. Insofern würde ich diese Ausgabe, dass oder diese Aussage, dass eine Hausaufgabe, die KI für mich erledigen kann, nicht sinnvoll ist, nicht unterschreiben. Und
Ja,
jetzt Zong.
okay, das war ein bisschen provokant, aber
Ja,
ja, stimmt, okay, ja.
Zong.
Also vorweg, auch wenn ich Mo's Schüler nicht kenne und Schülerinnen, bin ich mir extrem sicher, dass sie alle ChatGPT oder die allermeisten verwenden. Das heißt, da würde ich mit der Aussage sicher sein, das machen sie eh alle. An sich, erstmal, also aus meiner Sicht, was ChatGPT in erster Linie gemacht hat, erstmal ist ChatGPT ist ein großer Gleichmacher. Weil es ist ja auch heutzutage in der Vor-ChatGPT-Zeit so gewesen, dass Eltern ihren Kindern bei Hausaufgaben geholfen haben. Und da war es halt einfach abhängig davon, aus was für einem Haus kommst du. Sind deine Eltern selber gebildet, dann können die Hausaufgaben für dich machen. Und wenn deine Eltern die Bildung nicht haben, bist du der oder die Gearschte. Ergo ist ChatGPT da in erster Linie erstmal ein großer Gleichmacher und levelt das Playing Field sozusagen, was ja erstmal richtig gut ist, dass du damit soziale Ungleichheiten stark aus der Gleichung rausnimmst. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt, was Mo gesagt hat, und was zum Beispiel diese Supermarkthausaufgabe total genial, Riesenkompliment dafür. Das ist eigentlich auch der Weg, den ich für sinnvoll erachte. Bin ja seit vielen, vielen Jahren, vor allem an Unis, schon immer ein großer Fan von solchen Kofferklausuren gewesen. Also, dass du halt ein Skript oder das Buch oder was weiß ich was mit in die Klausur nehmen kannst. Aber in der Klausur gibt es dann eben auch nur entsprechende Transferaufgaben. Also keine Reproduktion mehr. Was sind die 7-Zell-Organellen oder was weiß ich, was nur Reproduktion ist. Das sind Aufgaben, die ich halt eh immer dämlich fand, weil meiner Meinung nach musst du halt zeigen in Aufgaben, du hast es verstanden, musst das Wissen anwenden können auf einen neuen, unbekannten Fall. Das wird natürlich wenig gemacht, weil das ist für den Professor, die Professorin oder den Lehrer massiv viel mehr Arbeit, als denselben 30-Fragen-Katalog für jede Klausur neu zu verwursteln und zu recyceln. Also klar, deswegen wurden diese Kofferklausuren so nicht gemacht, weil einfach die Profs oder die Lehrer keinen Bock drauf hatten. Deswegen finde ich jetzt, was ChatGPT da macht, eigentlich in erster Linie erstmal unglaublich geil, unglaublich spannend, weil wir ja auch schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten darüber reden, dass sich unser Schulsystem grundlegend verändern muss. Und es ist halt nie geschehen, weil es gab ja keine Motivation. Du brauchst so einen externen Schock, einen externen Faktor, der das reinbringt. Und jetzt ChatGPT, ja, macht es unausweichlich, dass sich unser Schulsystem grundlegend ändern muss. Und von daher ist genau, was Mo auch sagt, sich zu überlegen, wie kann ich als Lehrer ChatGPT und andere AIs den Unterricht aktiv einbinden, ist genau der richtige Weg und ein Riesenkompliment, dass du das machst. Und du bist da wahrscheinlich auch eben, weil du noch jünger bist, in einer viel besseren Position als die Kollegen und Kolleginnen, die in 3 Jahren in die Rente gehen, die keinen Bock mehr drauf haben und die froh sind, wenn sie einen DVD-Player angemacht kriegen im Unterricht.
Hey, Moment, wer sagt, dass man auch nicht in 3 Jahren in Frührente geht, wenn hier seine Aktien drucken?
Das ist
So.
korrekt.
Ja, aber also so aktiv jetzt, dass ich damit arbeite, ganze Zeit im Unterricht ist es jetzt nicht. Also so weit ist es ja
Nein,
nicht.
das ist ja alles so eine neue
Ja,
Phase. Es
genau.
wäre ja auch naiv anzunehmen, dass wir. Wie lange ist ChatGPT jetzt draußen? 5 Monate? 6 Monate?
Ja,
Was weiß
ich
ich?
glaube Dezember, ne? Also so irgendwas Mitte Dezember kam das raus, genau. Und ging relativ schnell durch die Decke. Ich glaube, das kam so 2 Tage, bevor es so überall auf LinkedIn auch zu lesen war und auch in der Presse und so, kam das einmal durch MSW.
Ja, ich meine, klar, dass nach 3, 4, 5, 6 Monaten jetzt noch nicht die ausgefallensten, bis ins letzte Ende durchgeplanten, durchgedachten Konzepte da stehen, ist ja auch das Normalste der Welt. Das wird lange dauern und das entwickelt sich. Aber überhaupt, wie du sich darüber Gedanken zu machen und das einzubringen und zu gucken, wie verändert sich zum Beispiel das ganze Konzept Hausaufgabe. Hausaufgabe ist nicht mehr stumpf, schreibt man Aufsatz dazu, interpretiert mal Kapitel 7 des Buches, sondern dass man eben auf anderem Wege die Schüler und Schülerinnen involvieren muss, finde ich halt super. Und klar, dass nicht jedes Experiment oder jeder Versuch gleich der Krach ist. Das Normalste der Welt, Fail and Error und fertig, ganz normal. Aber sich das zu denken und da Gedanken zu machen, wie kann ich das einbringen und wie kann ich da auch den Kindern mehr beibringen, ist doch super geil.
Ja. Absolut. Ja. Nee, und ich denke halt, das müsste eigentlich sogar in den Lehrplänen so ein bisschen eingebaut werden, dass man allgemein Umgang mit sowas lernt. Also wofür kann ich das gebrauchen und wofür eher nicht? Also
oder
wie
auch
kann ich
Quellenkritik, ne? Also dass man zum Beispiel merkt, okay, oder auch weitergibt und den Schülern auch zeigt, hier, guck mal, ChatGPT denkt sich auch selber was aus, was vielleicht jetzt nicht wahr ist, um vielleicht die Frage zu beantworten, was aber absoluter Quatsch ist.
Ja, ja, oder aber auch zum Beispiel, wie stelle ich ihm eigentlich Fragen? Also, oder was für Fragen? Weil oft kommen Leute und sagen, ja, der liefert mir nie gute Antworten. Ja, weil deine Frage wahrscheinlich auch nicht gut ist. Ja. Du musst die Frage präziser formulieren, konkreter, damit du was rausbekommst da auch. Und ich finde, sowas sollte eigentlich die Schule so langsam oder darüber nachdenken, das vielleicht in Zukunft beizubringen.
Ja.
Ja,
ChatGPT beschleunigt eigentlich auch das, was eher eine Fähigkeit ist. Du musst heutzutage gar nicht mehr so viel Wissen auswendig kennen, weil steht auf Wikipedia und sonst was. Und du musst es auch im Alltag nicht kennen. Klar, wenn ich im Alltag nicht wüsste, wie sich Wasserstoff als Element verhält, gut, dann hätte ich ein paar Probleme in meinem Job, weil das ist halt Grundwissen, was ich als Chemiker haben muss, ohne es nachgucken zu müssen. Aber viele genauere Informationen, was ist die Elektronegativität von Phosphor? Ja, weiß ich immer noch nicht, kann ich nachgucken, dass man einfach auch noch viel mehr dieses Konzept, lösungsorientierte Probleme verstehen, Probleme analysieren, um dann die Lösungen mit einer AI, mit Wikipedia, mit was weiß ich, was anzugehen. Das ist ja mehr und mehr die Fähigkeit, die gelernt werden muss. Ja. Und das ist eigentlich auch schon vor 5 Jahren bekannt gewesen. Mhm. Aber es gab einfach nicht diesen externen Faktor, der das jetzt so massiv beschleunigt hat.
Ja,
stimmt.
Aber das haben auch damals
stimmt, Lehrer schon aber gesehen. Ich sehe auch eigentlich tatsächlich so ein bisschen Fortschritt auch an den Schulen. Also seit Corona gibt es wirklich eine Digitalisierungsoffensive.
Mhm.
Das bekommt ihr wahrscheinlich nicht so mit, aber also es ist schon so, die Schulen sind kaum also immer mehr Schulen haben so Smartboards, weniger Tafeln zum Beispiel. Es gibt Schulen, wo jeder Schüler ein iPad hat. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen.
Passt, ja.
Ja.
Und bei uns gab es damals an der Schule. Bei uns gab es 2 Räume, die hatten so ein Smartboard. Der Rest war immerhin schon Whiteboards, wo man dann mit so einem Marker drauf malen musste oder durfte. Kreideboards hatten wir gar nicht mehr.
Wie läuft denn das ab, wenn jeder ein iPad braucht? Wer bezahlt das? Also ich hätte mir das, ich kam aus einer sehr armen Familie, ich hätte mir das nicht leisten können.
Nee, die Kommunen übernehmen das. Also das ist so wie, wenn du ein Schulbuch bekommst. Das gehört quasi der Schule. Das wird dir als Schüler gegeben. Mhm. Und sobald du fertig bist, gibst du das der Schule zurück.
Okay, alles klar.
Und mit den iPads ist richtig cool, weil du kannst da halt Ergebnisse haben, und die kannst du direkt an die Tafel schmeißen. So. Also an diese digitale Tafel.
Ja.
Und da kann der Lehrer das vorne markieren. Und also das ist da passiert gerade unglaublich viel. Und also ich finde das eigentlich ganz cool, den ganzen Prozess da.
Aber wie siehst du das bei dir in deinem Kollegium jetzt? Nehmen wir mal die Lehrer jetzt, die, sag ich mal, nicht mehr weit von der Rente entfernt sind. Wie kommen die damit klar? Hast du das Gefühl, die versuchen es? Oder sagen die, nee, ich ziehe meinen alten Stiefel jetzt durch den Dreher, bin ich eh weg, ihr könnt mich mal?
Ja, also ich würde eher allgemein reden und jetzt nicht irgendwie speziell von meiner Schule. Aber
ja, also es reicht, wenn du vor und nach.
Ich glaube, das ist tatsächlich, liegt nicht unbedingt am Alter, das ist auch so ein bisschen eine Typfrage. Es gibt auch junge Menschen, die da eher kritisch stehen. Genauso wie es alte Menschen gibt, die auch technologieoffener sind. So. Und ich habe das Gefühl, es kommt von oben viel, ja, der Druck steigt da auch, ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Und dementsprechend müssen die anderen liefern von unten. So. Mhm. Und da, also, und da gibt es keinen so krassen Ausweg eigentlich. Also das wird so schon durchgesetzt.
Okay. Also, ich glaub, aber also, in der Schule denn noch?
Bitte?
Wie viele Overhead-Projektoren gibt es bei euch noch?
Ja, bei uns gar keine. Also die jetzt genutzt
werden. Geil.
Ja.
Was?
Also die stehen da noch irgendwo, aber ich habe die
kann
noch.
Man die, kann man ja, die abkaufen? Ja. Ich hätte Bock, einen mir reinzustellen.
Die werden da kaum noch genutzt. Ja.
Ja. Aber Marcello, du wolltest gerade noch was sagen zu
was?
Zong und allgemein ChatGPT.
Ich kann zu Zong kann ich den ganzen Tag lang was sagen. Was willst du hören zu Zong? Nein, nee, ich finde das cool, dass Mo das so, glaube, da merkt man richtig einen Vorteil, dass er das so innovativ doch, unterwegs ist, weil ich glaube, die meisten Lehrer, die haben eher Schiss halt, ja, die sehen das irgendwie nicht als neue Herausforderung, die dafür für die Lehrer irgendwie kommt, ja, jetzt können die auf einmal ihre Aufsätze richtig gut schreiben, ihre Klausuren verbessern richtig gut und etc. und haben dieses Knowledge quasi kurz am Handy. Ich glaube, die meisten Lehrer haben davon Angst. Ich finde es cool, dass Mo das irgendwie in den Unterricht mit einbezieht. Das, glaube ich, machen auch nicht viele so, weil ich habe letztens meine Statistik irgendwie gehört und gelesen, dass irgendwie allgemein in Deutschland AI relativ verpönt ist. Ich glaube, unter 35% oder so der Deutschen trauen überhaupt irgendwelchen AI-Systemen oder so. Wohingegen in Indien oder China hast du halt über 60%. Ja. Und ja, es heißt China mit K, nicht H, nicht China. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Zong. Ich weiß, dass du da schon gerade. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Eigentlich, ich wollte nur Mo Pops hier geben, weil ich das cool finde, dass er das so als Lehrer da so fortschrittlich ist.
Nee, rede.
Er hört mich gar nicht, ne?
Ich bin bekannt für ein sehr ausgeglichenes Wesen. Ich bin absolut Zen und die Ruhe selbst. Und von daher gar keine Frage. Rede weiter.
Scheiße.
Penis
Adresse Länge. Raus, genau.
Lustiges, Mo hört gerade an die.
Mann, das sage ich einmal,
Mo was hört Manchella nicht. Mo kann Erfurt und mich scheinbar nicht. Hören, aber hört Manchella nicht.
Mich mal nicht hören, dann würde ich hier einiges sagen.
Hätte Manchella gerade Mo zutiefst beleidigen können, was er natürlich auch hat. Also er hat gerade Mo gedacht.
Nein, ich finde es aber echt cool, dass du, also es sind ja nicht nur Schulen, also Schulen sind glaube ich noch härter, dass die da irgendwie in einem Wandel quasi mitgehen oder denen voranschreiten, das glaube ich sowieso nicht. Da sollte sollte sich die Wirtschaft lieber schneller bewegen. Aber das Mo hier als Lehrer ChatGPT ist einfach nur verunglimpft. Weil ich würde mir vorstellen, also wenn ich an meine alten Lehrer denke, auch an der Oberstufe, wenn es damals ChatGPT gegeben hätte, die hätten einfach gesagt, das Ding ist verboten, die hätten alles getan, um irgendwie herausfinden zu können, ob das mit ChatGPT gemacht worden ist. Und wenn das jemand genutzt hat, müsste er sofort nachsitzen oder würde irgendwie eine Strafe kriegen, ne? Also die würden gar nicht auf die Idee kommen und zu denken, hey, okay, es gibt jetzt hier ein Sprachenmodell, das quasi, so wie wir aktuell Wissen prüfen, irgendwie in die Rente schickt und wir müssen jetzt anders herausfinden, wie können wir Wissen prüfen, wie können wir Wissen weitergeben, wie können wir als Lehrer helfen, das irgendwie voranzubringen. Das hätte es bei mir gar nicht gegeben und so alt bin ich auch nicht, keine Ahnung.
Ja, also nachdem wir jetzt relativ lange dann über ChatGPT gesprochen haben und über Mo als Lehrer, Mo würde ich gerne mal wissen, so, ich meine, beim letzten Entenanruf haben wir gesagt, hier, du gibst jetzt ein Update, was deine Schüler nutzen, was relevant ist, damit wir entsprechend investieren können. Gib uns da mal Hinweise.
Ja, aktuell gibt es eigentlich kaum etwas, was mir jetzt besonders auffällt. Also es ist eher so, die alten Sachen, die genutzt werden weiterhin so ein bisschen genutzt. Es ist immer noch TikTok viel, aber sonst
nichts. Aber bekommst du da was, bekommst du bei TikTok da was mit von deinen Schülern, auch jetzt hinsichtlich der China-Thematik oder der China-Problematik, die ja auch viel in den USA diskutiert wird?
Also ich will ja auch nicht nur von den Schülern, sondern allgemein auch von den Jugendlichen, aber also die ich irgendwie so ein bisschen im Leben, aber nee, also eigentlich nicht. Also es ist irgendwie, ich habe es auch nicht aktiv diskutiert so Aber es ist auch nicht so, dass ich irgendwie so Diskussionen in dem Zusammenhang mitkriege. Aber ich muss auch gestehen, also das, was mir aufgefallen ist, viele Jugendliche, also es ist nicht so, dass alle totale TikTok-Nutzer und Influencer sind und keine Ahnung was. Ich glaube, wir haben da so immer so ein bisschen verzerrtes Bild von Jugendlichen. Es gibt auch viele, die das ablehnen. Ja, okay. Und die zum Beispiel okay. TikTok, natürlich, die auch TikTok sehr aktiv ablehnen und die das auch sehr dumm finden. So wie ein Erwachsener halt auch. Also, und das sind nicht wenige, finde ich. Die gibt es durchaus. Und dann gibt es auch Leute, die lieber viel zocken. Und das ist halt so ganz unterschiedlich, wie in der Gesellschaft auch. Also es ist, ja klar, also so, du hast halt so ein bisschen mehr Insta, TikTok, Mist etc. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass sie alle total einheitlich sind.
Aber kaufen die auch? Das würde mich immer interessieren. Weil ich habe mir das nämlich auch früher schon immer gedacht. Ich habe mir damals, als Facebook rauskam, habe ich mir irgendwie gedacht, okay, ist ja schön und gut, aber wo macht man damit Geld? Ich würde nie etwas kaufen, was da beworben wird. So ein paar Jahre später merke ich irgendwie, dass viele jetzt aus meinem Kreis auch, die auf Instagram oder so sind, und ich frage und ich stelle mir irgendein neues Produkt vor. Die sagen, ey, guck mal, ich habe jetzt das gekauft halt. Und es ist eigentlich ganz cool. Und ich frage die, hä, wie bist du darauf gekommen? Und dann sagen die, ja, ich folge so einem Influencer auf Instagram oder irgendwie dieses To-Market irgendwie. Ist das bei TikTok gegeben? Also kaufen deine Schüler davon auch Produkte oder nehmen das zu Herzen? Sag mir bitte, du hast mich gehört.
Ich glaube, Mo ist eingefroren.
Nein! Willst du für Mo antworten, Song,
ich,
einfach?
Ich kann für Mo antworten.
Ist ja, doch der gleiche, also, Kulturkreis, oder?
Ist der gleiche Kulturkreis, absolut. Also im Libanon läuft das so ab, dass Yalla. Ja. Nee, keine Ahnung. Ja, aber bestimmt. Also ich meine, klar ist das.
Oder?
Natürlich, wenn der Influencer unterwegs ist und Sachen kaufen. Also ich meine, ich gucke mir auch teilweise auf Sachen auf Instagram oder auf TikTok. Ich nutze eher Instagram als TikTok noch persönlich. Aber klar findet man da auch mal Werbung, die man interessant findet und wo man mal was kauft. Ich kriege zum Beispiel ständig, weil ich nur 1,74 groß bin, so eine tolle Werbung für Sneaker, die 2,4 Inches zu deiner Größe enden, damit du mal ein großer Mann bist und mich nicht mal so groß wäre wie Moncella.
Das ist immer mein Traum. Wir sind doch ungefähr gleich groß, dachte ich
immer. Aber Song, ja, du weißt doch, der weiße Moncella hat mal gesagt, der Mann gab, der Gott gab jedem Mann 2 Meter.
Ja, ja.
Und ich meine, wenn du jetzt 1,74 groß bist,
Song, dann Respekt an deine Freundin an dieser Stelle auf jeden Fall. Meine Hochachtung.
Ja.
Bärenthese geht auf.
Absolut, absolut.
So, wir begrüßen jetzt auch wieder Mo zurück in der Runde.
Hallo.
Hallo.
Hey.
Willst du doch mal versuchen, die Frage zu beantworten von Moncella?
Ja, genau. Jetzt unabhängig von den Schülern, also habe ich auch Cousins etc., die ich schon ein bisschen sehe. Oder Cousins.
Mann, Song, du bist so ein Arsch. Ey. Song, du bist schlimm.
Aber ja, Song kennt ja mein Background.
Ich kenne mich mit Cousins voll aus. Ich weiß das.
Der kann das nachvollziehen auch, ja. Ja, also also für klassische Werbung sind die ja nicht ansprechbar. Also die schauen ja kaum Fernsehen. Ich glaube, von uns macht das auch kaum noch einer eigentlich. Also ich glaube tatsächlich, dass das allgemein so Werbung auf den Medien etc. wichtig ist und das ist eine wichtige Sparte und dass die Jugendlichen auch so ein bisschen ansprechbar dafür sind. Was ich aber irgendwie interessant finde, ist, dass sie Käufe in den Spielen, das nimmt ja total zu. Das ist so eine richtig eigene Wirtschaft. Ja? Sei es FIFA, sei es aber auch ein ganz anderes Spiel, Counter-Strike etc. Da kann man unglaublich viel im Spiel selbst kaufen und das tun die auch und das finde ich krass. So. Das kann ich mir nicht vorstellen überhaupt. Also ich gebe ja sowieso Geld für das Spiel aus und dann nochmal im Spiel nochmal viel mehr Geld auszugeben. Das ist so eine Entwicklung, die ich da so ein bisschen sehe und die ich halt auch ein bisschen krass finde. So. Aber, ja.
Aber sind das so Sachen, kauft man die, damit man dann, weil ich finde das immer teilweise lustig, so bei diesen Mobile Games war es ja früher so, wenn du da irgendwie Geld gezahlt hast, musstest du das Spiel weniger spielen, um erfolgreich zu sein.
Ja.
Und das hat ja eigentlich dem Spiel ja widersprochen, weil du zahlst Geld, um das Spiel weniger zu spielen, so wie bei Golf, ne? Wenn du ein guter Golfer bist, dann spielst du relativ wenig Golf halt. Ja, also je besser du im Golf bist, desto weniger spielst du im Endeffekt, weil du schneller durch bist durch die Dinger. Ist das da auch so oder sind das so wirklich so Ruhmesdinger?
Ja, du zahlst ja nicht, um schneller durch zu sein, sondern um Power-Ups zu bekommen, dass du dir halt nicht Sachen freigrinden musst, freischalten musst, die du eigentlich erst durch, wenn du irgendwelche Spiele hast, wo du Karten sammelst oder was weiß ich, dass du
Okay.
dir die Karte freispielen musst oder wenn du die Karte dann hochleveln musst. Sozusagen, du bezahlst sozusagen, dass du diese Power-Ups schneller bekommst, sich deine Karten schneller entwickeln oder schneller freischalten. Dementsprechend halt, sag ich mal, auf einem höheren Ranking spielen kannst oder
Ah,
eine
okay.
größere Variabilität darin hast, was für Decks du spielen kannst oder was weiß ich.
Okay,
Während du
das
als
heißt du.
Free-to-Play-Player vielleicht hast du ein Deck, einmal dein Kartenset von 20 Karten, das hast du dir freigespielt, ein bisschen hochgepowert. Aber wenn jetzt dein Kartenset aus dem Meta raus ist, weil irgendwas genervt oder gebufft oder was weiß ich, oder weil ein anderer Stil, gerade populärer,
Ja.
erfolgreicher, was weiß ich was ist, kannst du als Free-to-Play-Player nicht einfach wechseln, weil du hast halt die ganzen anderen Karten nicht auch hochgepolt, kannst sagen, okay, ich spiele jetzt halt das, was jetzt gerade alle spielen, wo ich mir nicht kompetitiv bin. Und das ist halt der Vorteil, den du dieses Kaufen quasi dazu holst. Ich meine, bei FIFA ist es ja auch so, diese Lootboxen, dass du sozusagen dir eine Lootbox als Microtransaction für 1,99 kaufst. Das ist ja sogar inzwischen auch rechtlich sehr umstritten, weil du halt nicht mal weißt, was du dir kaufst. Du kannst die Lootbox 92 kaufen und du kannst da drei epische Skins kriegen, oder du kriegst halt nur Schrott und hast halt, also du weißt halt nicht mal, für was du bezahlst. Du bezahlst für eine Chance, überhaupt etwas zu kriegen.
Stimmt, das hat mir einer im Stuttgart-Community-Treffen, übrigens das Stuttgart-Community-Treffen, das richtig, richtig geil war, da hat mir das einer erzählt mit den Lootboxen. Wann kommt dieser Podcast raus, Ehre?
20.04.
Am
20 wieder.
20.04.
420
Dann kommt am 22., das ist der
Blazed.
Samstag, direkt nach München gefahren, direkt straight durch und da gibt es nämlich das nächste Community-Treffen mit Weißwurst-Frühstück. Ich bringe eine kleine Zongpuppe mit, die ihr alle dann irgendwie schlagen könnt. Ja,
Oder
nein, Quatsch.
unsittlich berühren dürft.
Wo wollt ihr Zong gerne berühren? Und dann zeige ich euch die Puppe und dann gucken wir mal, was passiert.
Ich bin dann wahrscheinlich nicht dabei, mal
Ich
wieder.
leider auch nicht.
Es ist einfach alles zu weit im Süden. Ich wäre ja mal, wie ich schon geschrieben hatte, ich würde mich auch in der Organisation beteiligen, kann sich alleine machen, aber sowas wie Hannover ist ja eigentlich meiner Meinung nach ein Ort, wo wirklich der für alle irgendwie zugänglich ist. Natürlich wäre ich voll für Hamburg, aber ich weiß, wenn
Also ich
ich
sag
mich
mal
über
so.
München beschwere, kann ich aber anders München nach Hamburg kommen.
Also ich
Aber
würde lieber nach
irgendwas,
Hamburg
was.
als nach Hannover.
Ja, ist so. Und
Ja.
also
Ist beides recht.
ich biete an, wenn wir in Hamburg ein Treffen machen, dann kommt mein Papa irgendwie auch dazu.
Das ist groß jetzt. Das ist groß.
Das ist wild. Also das ist jetzt meine Aussage, die ich einfach mal so tätige, aber das kriegen wir hin. Ich
Krasse
habe
Sache.
Papa, gestern war der 1. April, da haben wir den Podcast rausgebracht. Hab Papa dann auch die ganzen Kommentare dazu gezeigt, da war schon. Hat er sich gefreut, dass er so gut ankam.
Und ungefiltert oder hast du davor schon nochmal
Ich
geguckt,
habe ihm
was?
einfach nur mein Handy gegeben und gesagt, lies mal.
Ernsthaft? Das ist ein
Oder
Vertrauensbeweis.
hat er so typisch so, ja, vielleicht 5, 6, 7 Kommentare gelesen und mir das Handy dann zurückgegeben und gesagt, ja, freut er sich. Aber die geilen Kommentare hat er noch nicht gesehen, irgendwie so von Arnie Hart oder so, der dann
Ja, das wollte ich
tweetet. Die
fragen.
hat er nicht gesehen.
Ja, richtig geil der Podcast. Ja.
Ja, genau, also wenn ihr Bock habt, dass wir mal eine richtig lange Folge machen mit Community-Fragen und so, dann schreibt das mal in die Kommentare hier zu dem Podcast. Das kriegen wir sicherlich auch hin. Das würde mal.
Wie war eigentlich das Community-Treffen in Stuttgart?
Geil. Geiles Ding. Es wurde abnormal rasiert von den Bräs. Soll ich dazu ein bisschen was erzählen? Das hatten wir jetzt
Ja,
eigentlich gar nicht
gerne.
auf der Agenda, ja.
Ja, könntest du machen.
Aber ja. Nee, es war echt cool. Es waren jetzt nicht so viele. Ich glaube, wir waren nur so knapp an der 20 haben wir gekratzt, glaube ich, anzahlmäßig. Also ich glaube, wir waren so 17, 18. Ich weiß nicht, ich hab
Schon
nicht
viel, ne?
gezählt.
Ja, schon viel.
Ja. Weiß nicht, also so in dem Dreh waren wir da irgendwie. Wir haben ja auch ein Foto. Es war ziemlich cool. Wir sind erstmal hin. Ich war ja noch nie richtig in Stuttgart. Und Stuttgart ist anscheinend echt nicht schön. Ja. Also so im Sinne von der Hauptbahnhof ist halt richtig am Arsch. Also der ist halt
Baustelle,
komplett,
ja.
komplett
Anmerkung
zerstört.
dazu, und das sagt jemand, der aus Frankfurt kommt.
Ja,
Ja.
ja. Schau mal, ich habe ja kein Problem, ich habe ja kein Problem mit den Leuten am Hauptbahnhof. Ich will aber von A nach B kommen. Das ist mein Ziel, warum ich an dem Hauptbahnhof bin. Und wenn ich das nicht machen kann in Stuttgart oder halt nur unter erschwerten Bedingungen, dann bin ich lieber in Frankfurt. Weil in Frankfurt werde ich vielleicht abgestochen, aber ich komme pünktlich zu meinem Zug. Unterschied. Wichtig. Auf jeden Fall. Das
ist wichtig.
Chaotischer Hauptbahnhof dort in Stuttgart. Und dann haben wir uns getroffen, irgendwer ist davor. Und natürlich, wie halt immer im Community-Treffen am Anfang, ist man halt ein bisschen schüchtern, weil man kennt die Leute nicht, ja. Man weiß nicht, wer ist und irgendwie so. Und dann haben wir uns einen reingeorgelt und sind mit dem Zug zur Messe gefahren. Und man muss dazu wissen, die Messe in Stuttgart hat quasi nichts mit Stuttgart zu tun, sondern die Messe in Stuttgart ist in einem anderen Bundesland gefühlt, weil wir irgendwie 5 Stunden in diesem Zug da waren.
Nee, die Messe und das war am Flughafen Stuttgart, ne?
Das war woanders, also das war keine Ahnung. Ich dachte, ich bin jetzt gleich wieder in Frankfurt, ich steige aus, ich gehe jetzt nach Hause. War schön mit euch, ja, ist ein bisschen Bahn gefahren. Aber nee, war geil. Ich will auch gar nicht zu viel dazu erzählen. Also auf jeden Fall, die Leute waren richtig cool drauf, wir hatten richtig viel Spaß. Goldgraf dient jetzt hier ein besonderer Dank, weil er hat uns, im Endeffekt hat er uns abgeholt vor der Messe, ist mit uns rein, ist irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde, ich weiß nicht mehr, da mit uns rumgelaufen, hat uns die Leute vorgestellt. Wir waren bei der HSBC, wir waren bei der Stuttgarter Börse, wir waren bei Aktionärs-TV, wir waren in der Finfluencer-Launch, wir waren alles, was ich noch vergessen habe. Also er hat uns quasi immer rumgeführt, hat uns zu den Leuten gezeigt und so, und wir haben gesagt, ja, wir sind hier die von der Mauerstraße. Und das Lustige war, die ganzen Leute dort, die kannten uns irgendwie, also die kannten Mauerstraßenwetten, ist sogar so weit, dass die bei der HSBC dann gesagt haben, wer von euch hat denn das Meme gemacht mit XY halt?
Geil.
Gedacht habe, so, hä? Das kenne ich nicht mal. Also irgendwie HSBC, Ehrenemittent, wer hat das geschrieben oder irgendwie so, ja? Wo denkst du, was als 130.000 Mitglieder, ja, dann die Chance, dass du den erwischt, das gerade geschrieben hat, ist halt sehr. Aber nee, das war schon cool. Die fanden uns irgendwie, die haben uns gemocht, glaube ich. Auch wenn wir ein bisschen asozial waren. Wir sind da immer ein bisschen rumgerannt und ein paar waren besoffen halt, ich natürlich nicht, ich trinke ja nicht, aber sind da rumgerannt, haben geschrien, hier regiert MSW, hier regiert MSW.
Nein.
Ja.
Das ist unangenehm gewesen.
Und dann haben wir halt auch Karten verteilt mit, mein Name ist Judak Zong, bitte Kritik auch an mich äußern halt. Und,
habt ihr nicht die Kundenservice-Mail-Adresse rausgegeben?
Nee, es war okay, es war echt cool. Also teilweise war es bisschen asozial halt, dem Alkohol wahrscheinlich geschuldet. Aber es kam gut an, keiner hat auch übertrieben. Also man hat dann irgendwie, wenn es dann irgendwie zu asozial wurde, hat jemand gesagt, komm, mach mal ein bisschen langsamer und dann ging es wieder. Und dann sind wir halt in die Stadt rein und haben einen schönen, einen Jufka gegessen, Mo. Das war sehr lecker. Und kommt nach München, ernsthaft, 22. Ich weiß, ich kann gar nichts sagen. Ich war die letzten 3 Mal jetzt außer Stuttgart, habe ich kurzfristig abgesagt, leider. Es tut mir natürlich auch leid. Aber 22. nach München, wäre, glaube ich, cool, wenn ihr es könnt. Wenn nicht, dann kommt... Lasst in Hamburg irgendwie noch was machen, weil ganz ehrlich, also wenn ich schon losfahre und ich fahre in den Norden, da fahre ich auch nach Hamburg und nicht nach Hannover. Ja, also so viel muss mir das schon wert sein. So.
Also für mich ist beides recht. Ich wollte nur Hannover als Kompromiss anreisetechnisch für alle anbieten. Ich will auch mit Berlin noch fein. Berlin ist ja auch noch anreichbar. Oder Düsseldorf. Aber halt alles mal, was nicht ganz im Süden ist, wäre ganz cool, weil Stuttgart, Frankfurt, München hatten wir jetzt gehabt quasi, Nürnberg. Ja. Das ist halt doch schon sehr...
Ja, aber das sind halt die User, die halt was machen, also die das organisieren wollen. Das ist halt immer das Problem, ne? Weil ihr wart ja in Frankfurt dabei? Nee, doch, Zong, du warst in Frankfurt dabei. Ich habe ja gar nichts gemacht in Frankfurt. Naja. Kann man doch jetzt mal so sagen, oder ist das okay? Ja.
Also ein Community-Treffen vorbereiten ist echt easy. Du sagst einfach ein Datum, sagst hier, das Datum ist, und dann einen Tag vorher überlegst du dir, was Plan ist.
Ja, das ist die Montschella-Art, der Montschella-Weg, den man macht. Aber es gibt halt auch einen Schlachtschinken, der ist ja professionell... Professioneller Eventmanager, hat das studiert, 20 Jahre macht, promoviert aktuell in dem Bereich Eventmanagement für die Mauerstraße, und der reißt komplett ab, die Planung. Ne? Das ist halt eine Planungsmaschine, der Bray. Mo hört gerade Song nicht lesen.
Unglaublich.
Hört er dich nicht.
Das ist mir auch egal. Ich wäre wahrscheinlich auch eher der Typ, der das sehr, sehr stark durchplanen würde und sowas nicht den Überraschungen überlassen würde. Ich würde schon eher mir eine richtige Agenda ausdenken wollen.
Mach das doch in Hamburg so, Bre. Mach das doch so.
Ja, ich denke
mal. Wenn nicht, plane ich Hamburg. Wir gehen zum Pennymarkt und das war's. Fertig.
Alter. Ja, genau so ist er gesagt. Ich habe keinen Bock. Ja. Es gibt ja so eine geile Nerdbahn, die man gehen kann, zum tanzenden Einhorn heißt die. Die ist genial.
Ja, hast du erzählt.
Ich bin ein ganz großer Fan. Die sind aber umgezogen. Die wurden von unsympathischen Vermietern aus ihrer Location am Dammtor, wo sie 20 Jahre lang waren, rausgeschmissen. Das ist Richtung Hammerpark. Also für uns, also für mich zumindest gut erreichbar.
Ja. Das
ja.
Kapitalisten.
Naja.
Aber
na gut, ich glaube,
müsst ihr
bevor
Hamburg
wir
auch planen? Weil da ist doch Tareks Bar, oder gibt's den noch? Und dann gehen
ja,
wir
ja, die gibt's
hin.
Noch. Ich meine, wir kennen seine Mailadresse, da können wir ihn mal anhauen. Wir müssen, glaube ich, nur ein Datum finden, Zong. Kannst du ja mal umsetzen.
Ich kann mir was überlegen, ja. Das können wir hinbekommen.
Und dann können wir ihn mal anfragen, wie es aussieht, ob wir dann abends auf die Gästeliste kommen oder so. Und dann machen wir tagsüber in Hamburg was und gehen da abends weiter saufen.
Was man natürlich auch gerne machen kann, ist, wenn es im Sommer ist, sich irgendwie abends in Planten und Blumen chillen, den Wasserlicht spielen und so weiter.
Ja.
Aber wir werden irgendwas mal auf die Beine stellen. Wir können es ja zusammen drum kümmern. Wenn wir es zu zweit machen, ist auch der Peer Pressure größer, als wirklich was machen.
Also, ja, absolut.
Das ist doch geil.
Gut, Jungs, bevor wir jetzt hier noch ein, also um auch die Hörer mal mitzunehmen, wir sind jetzt hier, glaube ich, im dritten Teil der Aufnahme. Weil immer irgendeiner hier technische Probleme hatte. Und bevor wir jetzt hier nochmal einen vierten Teil starten müssen, weil Mo jetzt gerade Zong nicht hört. Also,
wobei, das ist ja eigentlich okay. Das können wir eigentlich so, hätten wir so laufen lassen können.
Von Anfang an. Ja, eh nichts, von daher ist das schon okay.
Kann ich das auch haben? Nächstes Mal bitte?
Insofern würde ich jetzt gerne langsam abbinden, Jungs. Wollte noch vorab oder vor dem Ende etwas loswerden?
Ich denke, ich habe mich im in den letzten Tagen ausreichend geäußert zu Dingen. Ich möchte nicht weiter loswerden.
Okay, gut. Mo.
Ach so, ob ich was noch loswerden will?
Nee, ja. Was deine Wunschbestellung jetzt ist für einen Dönermann. Digga, hast du zugehört oder was?
Isst du das gerne
ist
die
Aufmerksamkeitsspanne.
Wo schläft mit offenen Augen? Typisch Beamter.
Nein, ich höre doch Zonk dich, deswegen kann ich
schon. Ja, aber ich habe doch gerade meine Frage gestellt.
Achso, er wusste, glaube ich, nicht, was Zonk gesagt hat und deswegen war er jetzt
ja,
nicht verwirrt.
Ja, deswegen fehlt mir der Zusammenhang.
Ja, okay. Mo, möchtest du noch
was
loswerden?
Immer.
Genau.
Immer. Worum geht's
okay.
immer?
Okay.
Bühnen bei Schließung, ich weiß nicht.
Gut. Moncella.
Ich hab gar nichts zu sagen, außer ich hoffe, dass wir hatten ja gestern einen großen Post von Zong bezüglich Qualitätsoffensive. Ich hoffe, dass wir die Braves wieder einfangen, dass wir einen Zong wieder auf der Mauerstraße haben. Und die Tastatur kam gestern ja auch wieder. Ich hoffe, dass wir, auch wenn es manchmal Quatsch ist, aber wir trotzdem noch eine Anlaufstelle für die Leute sind, auf der Mauerstraße zu posten.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Mehr Qualität, weniger Shitposting. Insofern grüßt mir eure Frauen und meine Kinder, um das direkt mal umzusetzen. Ja, hier schön Qualität reinbringen. Mach's gut, bis dann.
Okay,
ciao.
Bis dann, ciao.
Tschüss. Achso, der Risikohinweis. Ja, also, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die BaFin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann. Ciao.